Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform um 16 Uhr, Radio Free FM, die 102,6, wie üblich, ich sag's immer, gleiche Stelle, gleiche Sendezeit, Montag bis Donnerstag, die Plattform. Ja, mein Name ist Michael Trost und wir haben heute in der Sendung das Thema, es heißt die andere Baustelle. Und da geht es nicht um eine Baustelle draußen im Straßenverkehr, sondern es geht letztendlich um Jugendberufshilfe und darüber sprechen wir eine Stunde mit meinen zwei Studiogästen, die mir heute gegenüber sitzen. Das sind zum einen die Geschäftsführerin der anderen Baustelle, das ist die Marion Kallo-Kerinos. Marion, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Sendung.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Und zum anderen die Claudia Clemens. Claudia, herzlich willkommen auch dir hier in dieser Sendung.
Danke, freut mich, dass ich hier bin.
Schön, dass ihr da seid und wir ein bisschen mehr über die andere Baustelle heute erfahren. Ein Thema, was ich voraus so ein bisschen gehört habe, doch sehr bedeutend ist in Bezug auf Jugendliche, in Bezug auf Berufsbildung und da, wo es halt nicht so klappt, dass man einfach ein bisschen auf die Sprünge hilft. Aber bevor wir da ins Thema näher einsteigen, näher darauf eingehen, wir machen ja immer eine kurze Vorstellrunde für die Hörer, damit die Hörer auch wissen, wer steht oder sitzt mir denn heute gegenüber. So handhaben wir es auch heute wieder. Ich würde sagen, ja, vielleicht Marion, fang du mal ganz kurz an, für die Hörer so die wichtigsten Info vorab, wer bin ich, was mache ich und was ihr eben denkt, was man von euch schon mal wissen sollte.
Mein Name ist Marion Kallo-Kerinos. Ich lebe seit etwa der 90er Jahre hier in Ulm und habe schon in vielfältigen Bereichen der Jugendhilfe und im Jugendkulturbereich gearbeitet und bin jetzt seit Sommer Geschäftsleitung der anderen Baustelle. Und habe vorher viele Jahre beim Internationalen Bund für die Freiwilligendienste gearbeitet und habe meine neue Aufgabe dort mit absoluter Begeisterung begonnen, weil die Einrichtung was ganz Besonderes ist und es ist wunderbar, dass wir das hier darstellen können, weil wir uns, glaube ich, von der üblichen Hilfelandschaft ein bisschen hervorheben.
Mhm. Ja, mein Name ist Claudia Clemens und ich bin Lehrerin im sogenannten IndiHASA, individuelle Wege zum Hauptschulabschluss in der anderen Baustelle. Das ist schon seit 20 Jahren. Zuerst mit älteren Schülern die zum Hauptschulabschluss gehen und jetzt mit jüngeren Schülern von 13 weg bis 18, die zum Hauptschulabschluss gehen sollen. Und die unterrichte ich da in den relevanten Fächern.
Mhm. Das heißt, ihr macht das, also Marion, machst du es dann hauptamtlich, verstehe ich das richtig? Oder wie ist das dann von der Geschäftsschule, hört sich zumindest so an, Verein, und da bist du dann, das ist dein Fulltime-Job mehr oder weniger?
Ja, natürlich, alles andere würde auch nicht funktionieren. Ja. Von der Struktur her, wir sind etwa 12 Mitarbeitende in Teil- und Vollzeit. Dazu kommen 3 ehrenamtliche Vorstände, die uns mit ihren unterschiedlichen Expertisen ehrenamtlich unterstützen.
Mhm. Und wie ist bei dir?
Genau, und bei mir sind halt, ja, ich habe 3 Kollegen oder zwei, besser gesagt noch 2 Kollegen, wir sind 3 Lehrer, die in 3 Kursen unterrichten bis zum Hauptschulabschluss in der Schulfremdenprüfung und vormittags nur. Wir sind Teilzeit, die Lehrkräfte sind Teilzeit.
Das heißt, du arbeitest dann noch an der anderen Schule wahrscheinlich und
anderen? Ich arbeite mit unserem Kooperationspartner nachmittags noch in der Volkshochschule Ulm, auch mit Schülern, die zum Hauptschulabschluss gehen in der Schulfremdenprüfung.
Ah ja, okay. Jetzt habt ihr schon gesagt, ihr seid also 12, hast du, glaube ich, gesagt, Marion, gell? 12 Leute. Das heißt, das ist ja dann schon eine ganz beachtliche Gruppe von Menschen. Zunächst mal die Frage, wo habt ihr denn so quasi euer Büro oder wo findet man euch denn? Also habt ihr bestimmt doch auch irgendwo Geschäftsstelle, Büro irgendwie und dann eben Unterrichtsmöglichkeiten. Wo seid ihr denn angesiedelt? Wo findet man euch?
Wir haben ganz wunderbare Räume im Bereich des Roxy-Parkplatzes oder beim Club Chili und haben wirklich so ein ganzes Haus für uns alleine, das wir von der Stadt Ulm zur Verfügung gestellt bekommen und haben unten im Erdgeschoss eine Schreinerei, die voll ausgestattet ist und tatsächlich auch Aufträge übernehmen kann, aber hauptsächlich auch als Einrichtung der Jugend, Berufshilfe, als Erprobungsraum für junge Menschen dient, die noch nicht so ganz genau wissen, wo es für sie beruflich hingehen soll, wo die bei uns einfach mal andocken können und gucken können, hey, Handwerk, ist das was für mich?
Mhm. Genau. Also ein komplettes, das heißt, wie viel Stockwerk, wie viel Fläche ist das, wie viele Räume sind das dann?
Wir haben eben einen Bankraum, einen Maschinenraum, ein Holzlager, einen Lackierraum im Erdgeschoss und oben in der ersten Etage teilt sich das auf. Da sind auf der rechten Seite die Räume, wo man den Hauptschulabschluss sich vorbereiten kann, mit zwei Klassenzügen in die HASA, also individueller Hauptschulabschluss und einmal Hauptschulabschluss für volljährige Teilnehmende. Und auf der anderen Seite des ersten Stocks ist die pädagogische Werkstatt, wo, wenn Jugendliche zu uns kommen, die jetzt noch gar nicht wissen, wo es für sie irgendwie lang geht, die vielleicht auch noch gar nicht so dran gewöhnt sind, von morgens bis abends irgendwo zu sein, wo dann ganz langsam mit denen starten, um eine Tagesstruktur erstmal gemeinsam zu erarbeiten. Und das ist das Besondere bei uns an der Einrichtung, dass wir eben sehr, sehr niederschwellig arbeiten und die jungen Menschen da abholen, wo sie gerade stehen. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen komplett verdrehten Tag-Nacht-Rhythmus hat und einfach eher nachts wach ist und tagsüber schläft, können wir von denen natürlich nicht erwarten, dass sie vom ersten Tag von 9 to 5 bei uns sind, sondern wir fangen dann ganz niederschwellig an und versuchen das vielleicht mal für 2-3 Stunden am Tag, wenn es ganz, ganz schwierig wird, auch erst ab nachmittags um 2 und versuchen dann gemeinsam mit den jungen Menschen das Pensum so zu steigern, indem wir sie motivieren, dass sie einfach selbst mal was gebaut haben und abends sehen, hey, das ist meins, das habe ich gemacht.
Mhm. Ja, das heißt, ihr habt auf jeden Fall ein Vollprogramm, das heißt, ihr öffnet morgen sozusagen die Türen um 8 oder 9 und abends wieder um eine späte Stunde werden sie wieder geschlossen. Aber im Prinzip, ihr seid ständig erreichbar, es ist ständig immer irgendwas los.
Genau.
Bevor wir gleich auch in das, was ihr anbietet und alles das ein bisschen tiefer einsteigen, so ein bisschen ein Rückblick. Ich habe gelernt, ihr hattet letztes Jahr 40-jähriges Jubiläum. Das heißt, ihr wurdet 1982 gegründet. Und wie ist das damals zustande gekommen? Ich habe irgendwas gelesen, ein paar Leute haben sich irgendwie zusammengetan und, glaube ich, ein paar Menschen Arbeit gegeben, irgendwie so. Wie ist da die Entstehungsgeschichte? Und gibt es jetzt eine Persönlichkeit, die gesagt hat, wir machen das, die man vielleicht auch benennen muss, die quasi so als Initiator gilt oder wer letztendlich hatte denn den Gedanken, die Idee? Wie hat sich denn das ergeben?
Also so ganz genau kann ich das alles nicht sagen, da war ich noch nicht dabei und war noch gar nicht hier in Ulm. Aber es ist also als Arbeitslosenhilfe gegründet worden, damals 1982, für Menschen zur Überbrückung der Arbeitslosigkeit. Hat man denen praktisch, es waren Erwachsene, nur für Erwachsene gedacht. Und erst später, so in den Ende 80er Jahren, 90er Jahre, ist es praktisch zur Jugendberufshilfe geändert worden. Und ja, ganz berühmte Namen dabei ist der Wolfgang Weber und der Jörg Fischinger, die das also auch initiiert haben. Wer da noch dabei war, weiß ich leider nicht, aber das waren diejenigen, die damals dann auch noch gearbeitet haben in der anderen Baustelle, wo ich dazugekommen bin.
Mhm. Ja.
War der Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzende, der Herr Weber. Und der Jörg Fischinger war pädagogischer Leiter auch noch als Gründungsmitglied, so viel ich das damals noch weiß.
War das dann von Anfang an immer in diesen Räumlichkeiten, wo ihr jetzt seid, oder habt ihr die später bekommen?
Ja, die haben wir später bekommen. Das ist renoviert worden frisch. Ich weiß gar nicht, wann das war, wann es da renoviert worden ist. Wir waren, weiter hinten ist ja noch bei uns in dem Roxy-Parkplatz diese Kommunikationsschule. Und da waren wir früher drin. Das ist aber ganz anders gebaut worden inzwischen. Und dann sind vorne die Räume ganz neu renoviert worden.
Marion, du wolltest gerade noch was sagen.
Genau. Ich denke, das Besondere an den Wurzeln ist das, dass das schon immer so die jungen Wilden waren. Das war eine Selbsthilfeorganisation, wo sich junge, arbeitslose Menschen zusammengeschlossen haben und gesagt, wir machen was. Das war zu einer Zeit, als auch Jugendarbeitslosigkeit noch ein ganz anderes Thema war, als es heute ist. Und haben gesagt, hey, wir gucken, dass wir uns selbst organisieren und für uns selbst eintreten und uns selbst beschäftigen und daraus auch eine gewisse Qualifikation uns selbst erarbeiten. Und das schwingt immer noch so ein bisschen mit. Natürlich hat sich das Profil der anderen Baustelle in den 40 Jahren sehr verändert und ist immer professionalisierter geworden. Aber so dieser alte Geist, dass wir uns auch immer so ein bisschen wild, nicht mehr ganz so jung fühlen, aber der schwebt über allem.
Ja, weil du das gerade sagst, sind jetzt in anderen Städten auch entsprechende Gruppen aktiv oder gibt es auch entsprechende Institutionen? Also mit der Selbsthilfegruppe, ja, habe ich verstanden, dass es im Prinzip so zusammen, so auch die einfach die Wurzeln hat, so sich zusammengefunden hat. Gibt es das jetzt in anderen Orten, Städten auch oder ist das wirklich etwas, was nur in Ulm so stattgefunden hat und heute existiert oder wie ist da der Status?
Ich kenne zwei vergleichbare Einrichtungen in Nürnberg und in Freiburg. Aha. Aber es gibt jetzt so eine übergreifende Kooperation mit anderen Institutionen, die Ähnliches anbieten, nicht.
Mhm. Okay, das heißt, es ist in Ulm schon auch wieder etwas Besonderes. Mhm. Und insofern sind die Jugendlichen, die hier in Ulm also Förderung bekommen, glücklich dann in Ulm zu sein, weil es es in anderen Städten vergleichbar wahrscheinlich so nicht gibt.
Mhm. Obwohl ich ergänzen möchte, dass wir nicht nur im Stadtbereich Ulm, sondern auch im Alb-Donau-Kreis tätig sein können und vereinzelt sogar noch Neu-Ulm und Biberach. Mhm. Aber auf die Besonderheiten der einzelnen Formate können wir später noch eingehen. Mhm.
Weil du es gerade ansprichst, genau, ganz, ganz oft habe ich ja auch Vereine, Gruppen, die dann eben immer von Ulm sprechen und dann jenseits der Donau im Prinzip, weil Bayern keine Perspektive oder Möglichkeit haben, irgendwas zu tun. Wie ist das bei euch? Ihr seid ja, kommen wir gleich noch drauf, auch in gewisser Weise mit der Stadt dann irgendwo verbunden und wird gefördert. Also wenn jetzt ein Jugendlicher oder Betreute, eigentlich zu Betreuende aus Neu-Ulm kommen, können ankommen, ja, oder können nicht ankommen?
Ein großes Jein.
Oh, ups, okay, kompliziert.
Situationsabhängig. Mhm. Ich denke, unsere grundsätzlichen großen Projekte, die eben städtisch über den Alb-Donau-Kreis und ESF gefördert werden, stehen dann auch nur Ulmern und Alb-Donau-Kreis-AnwohnerInnen zur Verfügung. Allerdings haben wir noch Einzelprojekte, wo letztendlich die Jugendämter uns Jugendliche vermitteln. Die sind gerade auch bei der Claudia im Indihasa. Und da ist es dann egal, wo die herkommen. Mhm. Da entscheidet nur, ob es für die jungen Menschen möglich ist, jeden Tag zu uns zu kommen.
Ja, das heißt beim einen ja, beim anderen nein, fahrbezogen und einfach umstandsbezogen. Okay, dann verstehe ich das. Gut, also auf jeden Fall haben wir schon gesagt, was ganz, ganz Besonderes. Genau die Beschreibung eurer Ziele. Es gibt ja bestimmt, wenn es einen Verein gibt, auch eine Vereinssatzung, wo drin steht. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, was weiß ich, Menschen, die nicht in Arbeit sind oder Jugendliche, die ja noch keinen Beruf gefunden haben, in Ausbildung nicht angenommen wurden, wie auch immer, zu vermitteln. Oder was steht da drin? Also was sind in den Statuten, was sind da genau die Vereinsziele? Was ist da festgeschrieben?
Unser ganz besonderes Augenmerk liegt auf Jugendliche und junge Menschen, die von den bestehenden Hilfesystemen kaum oder nicht mehr erreicht werden.
Ja.
Also es ist oft so dann der Fall, dass junge Menschen zu uns kommen, wenn andere Einrichtungen einfach nicht mehr greifen oder die sich da nicht mehr richtig aufgehoben fühlen und nochmal einen ganz neuen Ansatz brauchen, wo wir sie ganz niederschwellig anerkennen und wirklich ganz ressourcenorientiert uns auf das fokussieren, was sie mitbringen können.
Das heißt, die Leute kommen zu euch oder werden auch vermittelt? Also gibt es wahrscheinlich auch beides. Also Leute kommen selbstständig und sagen, ich finde nichts, ich komme nicht weiter, ich brauche Unterstützung. Oder es gibt Leute, die vielleicht über irgendwelche anderen Institutionen oder vielleicht sogar von Ämtern irgendwie dann zu euch geschickt werden, wo vielleicht vom Bundesagentur für Arbeit, im Motto, da sitzt einer, der wird nicht irgendwo vermittelt und das soll mal einen anderen Weg versuchen. Das könnte auch sein, oder?
Ja, das ist sogar fast immer der Fall.
Ah ja, okay.
Wir haben sehr engen Kontakt mit den Jugendgerichtshilfen, wo Jugendliche, die Sozialstunden ableisten müssen, erstmal zu uns kommen können, um dann so ein Komplettpaket aus Arbeitsstunden und Pädagogik leisten können. Das sind meistens die, die in der pädagogischen Werkstatt mitarbeiten und dann alle Arten von Nistkästen und Tierbehausungen bauen, die wir dann wiederum verkaufen in der Donauwelle, im Fischerviertel, wo wir dann auch wieder unsere Eigenmittel daraus generieren können.
In welchem Altersspektrum bewegt sich denn das? Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die vielleicht ein hohes Alter, relativ hohes Alter in die 30er hinein noch keinen Job irgendwo haben aus den verschiedensten Gründen. Es gibt Leute, die mit 14, 15 auf der Straße sitzen, keine Ausbildung finden. Also was ist so die Range, in der ihr euch bewegt, den betreuten Personen mäßig? Alter Jüngste und Alter Älteste?
Das zieht sich von 15 bis 26 Jahren.
Mhm. Und wie viele Menschen habt ihr so aktuell in eurem quasi ja Betreuungsumfeld, also mit denen ihr zu tun habt?
Aktuell denke ich 40 bis 50, die sich aber zusammensetzen aus eben den
jungen 25 ungefähr bei uns im Schulbereich.
Mhm. Genau. Ach, dann sind es deutlich mehr, stimmt. Wir haben jetzt gar nicht ordentlich gezählt vorher. Und dann sind noch eben einige in der Tagesstruktur, einige wieder in Praktikums bei uns im Haus, in der Schreinerei. Oder auch wir vermitteln den externe Praktikas, weil nicht jeder oder jede, die zu uns kommt, möchte unbedingt Schreiner werden. Das ist völlig in Ordnung. Dass wir dann auch mit vielfältigen Unternehmen in der ganzen Region kooperieren und immer wieder Praktikumsplätze vermitteln. Mit diesem Hintergrundwunsch, dass vielleicht der oder die eine oder der andere bleiben können und dort gleich eine Ausbildung starten können.
Mhm. Wir haben schon gerade ein bisschen über die andere Baustelle gesprochen, auch ein bisschen über die Erfahrung und alles drumherum. Was ich euch so fragen wollte, ihr habt gesagt, ja, vieles hat sich geändert und ihr habt in Bezug auf Möglichkeiten heute durchaus mehr im Angebot, als es noch vor 20, 30 Jahren war. Lass uns vielleicht mal ganz kurz in Bezug auf junge Leute und auf Berufsausbildung, auf Chancen, eine Ist-Situation quasi einfach so mal diskutieren oder einfach mal die Ist-Situation ansprechen. Also heute sind ja insgesamt in vielen Berufen sogar Mangel. Das heißt, heute ist die Problematik nicht, wie vermittle ich Leute, sondern eher anders, wo kriege ich Menschen her, die vielleicht noch Maler, Lackierer oder so Elektroinstallateur oder irgendwo einen solchen Beruf lernen wollen. Viele drängen in Büros, ganz viele wollen, ach, was mit Medien oder wollen das mit Computer oder wollen irgendeiner Weise, was, ja, oder Influencer, das ist ganz gefragt, wobei das ja kein Beruf ist, aber in die Richtung das machen, aber viele eben, ja, Leute oder viele eigentlich Unternehmen suchen händeringend zumindest in der handwerklichen Branche Menschen. Also insofern hat sich die Situation doch eigentlich geändert. Das heißt, eigentlich müsste man annehmen, wer heute eine Ausbildung sucht, müsste eine irgendwo auch finden. Also lass uns da einfach mal die Situation ein bisschen da ja aufzeigen.
Die jungen Erwachsenen, die zu uns kommen, sind eigentlich nicht in der Situation, dass sie sich nicht wissen, für welchen Beruf sie sich entscheiden sollen. Mhm. Weil wenn die jetzt zwischen der Wahl stehen würden und irgendwie ganz eifrig und aktiv dabei werden, würden die sicher auch einen Ausbildungsplatz bekommen. Sondern die stehen wo ganz anders. Die sind haben oft eine Biografie hinter sich mit ganz vielen Abbrüchen, wo ganz viele Dinge nicht funktioniert haben, wo sie Ablehnung erfahren haben, Ausgrenzung, wo sie in irgendeiner Form an unserer Gesellschaft nicht teilhaben konnten. Und unsere Aufgabe ist dann, die wieder aufzufangen und zu gucken, wie können wir die so stabilisieren und stärken und auch ein neues Selbstbewusstsein wieder denen mitgeben und wecken, damit die erstmal für irgendwas brennen und sagen, hey, das kann ich mir vorstellen.
Ja. Das heißt, es ist im Prinzip einfach die Vita, die mitbringen, vielleicht auch das soziale Umfeld, in dem sie groß geworden sind, wo irgendwas nicht ganz so optimal ist, wo an sich dann einfach die Bedingungen schlecht waren und die Leute nicht aus vielleicht auch sogar Mangel an Intelligenz oder Befähigung, sondern Mangel an, ja, einfach an, wie soll ich mal sagen, geborgenem Aufwachsen und entsprechend Möglichkeiten nutzen, einfach ja da zu kurz gekommen sind und an der Stelle einfach mal auch, wie soll man sagen, erst ein bisschen auf die Beine gestellt werden müssen, dass sie überhaupt vielleicht mit sich selber und mit ihrem Leben klarkommen. So, oder?
Mhm.
Ja. Ist das insgesamt von der Situation, dass sich das verschlechtert hat? Dass das Umfeld bei vielen Menschen einfach schlechter geworden wäre? Hat sich da was in der Gesellschaft getan? Aber auch hörten Kinder in Armut und Verschiedenes an Problemen, die so beschrieben werden? Oder ist das immer schon so gewesen, dass es Menschen gibt, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, die erstmal ja eigentlich einer Betreuung bedürfen oder einer, ja, wie soll ich sagen, im Prinzip so einer
Armut ist sicher ein Risiko, um einfach Schwierigkeiten im Übergang von Jugend und Beruf zu haben. Obwohl ich an dieser Stelle auch ganz klar machen muss, dass Armut nicht Grundvoraussetzung ist, um bei uns zu sein. Mhm. Es gibt viele Menschen, die einfach sehr arm sind, aber trotzdem sich sehr, sehr schön entwickeln. Also das miteinander in Verbindung zu bringen, halte ich für schwierig. Aber es ist zum Beispiel, Corona hat an auch Spuren hinterlassen bei den jungen Leuten. Wenn man das jetzt mit uns vergleicht, was wir auf Partys waren, wir haben mit Freunden gelernt, am Baggersee oder sonst irgendwas, das fiel ja jetzt alles weg. Es war ja jeder einfach nur zu Hause und da blieben viele dann auch so, wurden so abgehängt und sind dann einfach auch in diesem Abgehängtsein verblieben und tauchen jetzt so langsam wieder auf, weil sie dann in irgendwelchen die müssen ja irgendeinen Status haben, die brauchen eine Krankenversicherung, sie brauchen eine Wohnung. Und das sind oft Dinge, die im Vorfeld geklärt sein müssen und organisiert sein müssen, dass jemand sich auch tatsächlich darauf konzentrieren kann, um einen Schulabschluss oder eine Ausbildung zu erreichen.
Das heißt, euer Beobachten noch hat in Bezug auf die Problematik Corona die Situation auf jeden Fall verschärft oder das Problem auf jeden Fall schlimmer gemacht.
Ja, natürlich. Und nicht nur bei uns, sondern bei allen anderen Einrichtungen in der Jugendhilfe auch.
Mhm. Und zuvor, also wenn man jetzt mal die 2 Jahre abzieht, so generell die Tendenz, was ich ein bisschen im Hinterkopf habe, ist, dass man mal eine Zeit lang gesagt hat, die Kinder heute, Eltern arbeiten, kümmern sich nicht so, andere Bedingungen als noch in den 60er, 70er Jahren, da waren die Kinder noch geborgen, da waren die Kinder halt mehr zu Hause, die Kinder waren auch nicht vielleicht so viel durch Themen wie jetzt Computerspiele abgelenkt oder durch ganz viel Fernsehen und viele Fernsehprogramme. Ich meine, da gibt's ja viele Pädagogen, die sagen, das macht nichts. Die anderen sagen, ja, es ist doch dramatisch. Und dann kommt das Thema mit Gewalt dazu und mit Fernsehen, was man alles so diskutiert. Gibt's ganz, wie gesagt, verschiedenste Leute und verschiedenste Ansichten. Aber immer wieder so, was ich höre, ist eben, dass man halt sagt, es war an den 60er und 70er Jahren alles noch ganz anders. Heute in der Zeit ist das alles schwieriger und zum Teil auch sind die Leute noch verwöhnt oder haben zu viel und sind gar nicht mehr so aufs Arbeiten angewiesen und. Ja, wie seht ihr das Problem, die Situation als solche?
Diese Diskussion ist steinalt und hat einen ganz, ganz langen Bart. Die geht zurück bis auf Platon, der gesagt hat, dass seine nächste Generation dort, dass die Eltern sich beklagt haben, dass die Kinder nicht mehr so wären wie die Generation vorher. Und wenn sich das so weiterentwickeln würde, dann würde die Menschheit in Bach untergehen. Und es gibt uns heute noch. Also von daher würde ich sagen, also dies früher war alles besser und wir sind auf Bäume geklettert und greift nicht.
Ja.
Junge Menschen haben heute ganz andere Möglichkeiten, aber ich glaube, also ich sitze ja ehrlich eher im Büro, dass ich die Frage einfach mal an die Claudia weitergeben möchte, weil die sitzt mit den Schülern jeden Tag zusammen.
Also was mir aufgefallen ist, die letzten 20 Jahre, wo ich in einer anderen Baustelle bin, dass sich schon die Motivation zu uns zu kommen, also wie gesagt, bei uns ist es ja so, dass das Jugendamt uns, also im Indihaser, die Jugendlichen schickt, Kinder und Jugendliche. Und das sind vielfältige Gründe, warum sie bei uns dann in den Unterricht gehen. Früher war es so, dass tatsächlich überwiegend Straftäter waren, die also Probleme hatten, das heißt Diebstahl, Körperverletzung und so eine Dinge, vermehrt. Und das hat sich verändert in psychische Erkrankungen. Das ist also mehr geworden. Und damit hängt natürlich zusammen, dass sie in Regelschulen dann oft in großen Klassen und durch Mobbing, durch sonstige Umstände nicht klarkommen. Und dann das Jugendamt eben sagt, okay, ihr seid so kleine Gruppen, wir haben also 5, 6, 7 Schüler nur. Und da fühlen sie sich dann wohler und können bis zum Hauptschulabschluss gehen. Und das hat sich eben verändert in den Jahren. Und das ist unterschiedlich. Tatsächlich der Hintergrund der Familien, das können Wohlhabende sein, können auch ganz, ganz normale Menschen sind das alles. Und es gibt halt die Probleme, die in den Schulen auftauchen. Und dann kommen wir ins Spiel, dass wir da ein bisschen helfen können eben und die dann.
Wenn ich euch richtig verstehe, also so generell so diese Denke, früher war alles besser, heute ist alles schlimmer und schlechter. Nein, das nicht. Es gab zu jeder Zeit Probleme. Es gab zu jeder Zeit auch wahrscheinlich Menschen, die eben Schwierigkeiten hatten. Nur gab es nicht die intensive Betreuung, die es dann heute vielleicht gibt. Und zu jeder Zeit hat es halt spezifischere Probleme gegeben. Und aktuell ist es eben so, wie es ist. Und heute mehr ist es vielleicht die Psyche und einfach sind es die Umstände, die dann die Schwierigkeiten verursachen. Aber Menschen, die, sagen wir mal, nicht so recht mit ihrem Leben oder mit den Umständen zu Rande kommen, die Problematik gab es schon immer. So kann man das so richtig zusammenfassen. Ja.
Das kann so stehen bleiben.
Okay, nichtsdestotrotz, also es bedarf immer auch wahrscheinlich von euch immer auch wieder Adaption und wahrscheinlich Einstellen auf neue Verhältnisse. Also erstmal die Frage bei euch, also gerade dann, wenn ihr jetzt da unterrichtet, Claudia, das heißt, ihr seid dann wirklich ausgebildete Lehrerin, Pädagoginnen, die das profimäßig machen, die sind also nicht nur im Sinne von wir betreuen mal, sondern ihr habt da wirklich die Qualifikation und könnt dann auch so einen eigentlich richtigen Schulbetrieb machen. Ihr habt dann also am Ende eine richtige verifizierte, staatlich anerkannte, in dem Fall Hauptschulabschluss, den ihr mit den Schülern erreicht, oder?
Nein, wir sind praktisch eigentlich, können wir sagen, dass wir eine Art Stützunterricht machen. Aha. Wir unterrichten die Fächer, die zum schulfremden Abschluss notwendig sind. Wir arbeiten mit der Spitalhofschule zusammen. Dort machen unsere Schüler einen Hauptschulabschluss in der schulfremden Prüfung. Das sind dann nur bestimmte Fächer, Deutsch, Mathe, Englisch, Gemeinschaftskunde, Wirtschaftslehre, Geschichte und müssen auch Präsentationsthemen machen und da machen die dann die Prüfung an demselben Tag, wo ganz Baden-Württemberg zum Beispiel die schriftliche Prüfung macht im Hauptschulabschluss und dann noch in mündlich und bekommen dann von der Spitalhofschule ein Zeugnis für den Abschluss.
Mhm. Das heißt, bei euch werden sie vorbereitet und dann irgendwann gehen die, wenn die Prüfungen sind, in die Schule
im Mai
und
jetzt
finden, machen dort also an der staatlichen Schule eine ganz normale eine Prüfung mit. Aber eure Vorbereitung ist genau abgestimmt auf die Prüfung.
Genau.
Ja. Okay, das heißt, ihr selber könnt nicht als Schule in dem Sinn jetzt ein Zeugnis ausgeben, das nicht, aber ihr macht entsprechend den Unterricht und habt dann alle die Materialien, alle die Möglichkeiten entsprechend.
In enger Zusammenarbeit mit der Spitalhofschule, wo ein ständiger Austausch stattfindet, sodass wir genau wissen, was da gefordert ist.
Was wir vorher noch nicht so angesprochen haben, wie ist das überhaupt? Ihr kriegt ja auch von der städtischen Seite oder von Landesseite wahrscheinlich auch eine gewisse Unterstützung, weil die Räumlichkeiten auch natürlich, dass ihr bezahlt werdet, das muss ja irgendwie auch ermöglichen, finanzieren. Also seid ihr städtisch dort auch gefördert oder irgendwie durch Vereinsmitgliedschaften oder eben Mittel oder wie kommt das oder wer ist euer Träger oder wer ist euer Förderer, Finanzier, wie geht das?
Also wir sind erstmal ein anerkannter, eingetragener Verein, als gemeinnützig anerkannt und eine Einrichtung der Jugendberufshilfe und sind von der Herkunft der Mittel ganz breit aufgestellt. Also ich fange mal ganz, ganz oben an. Es gibt einige Projekte, die über ESF-Mittel finanziert werden. Das ist der Europäische Sozialfonds, der vorsieht, dass die immer nur eine Fehlbedarfsfinanzierung übernehmen. Und das heißt, dass weitere Gelder dabei sein müssen. Das sind wiederum Gelder, die die Stadt Ulm zur Verfügung stellt und das Jobcenter des Alb-Donau-Kreises. Und dann brauchen wir selbst noch Eigenmittel, die wir zum Beispiel über Dinge, die wir produzieren und weiterverkaufen können oder auch Dienstleistungen in unserer Schreinerei, dass wir dann Erträge erwirtschaften, die wiederum komplett in den Verein gesteckt werden. Und unsere Personalkosten eben aus all diesen Geldern finanziert werden. Und dazu kommt dann noch, dass die Unterrichtsform von der Claudia, der Indie-Haser, eben direkt übers Jugendamt finanziert wird. Und dann haben wir noch Bußgelder, die wir dafür erhalten, dass wir immer wieder Leute, die Sozialstunden ableisten, bei uns beherbergen.
Und wir haben schon über Schule gesprochen und gesagt, man kann also hier eine Abschlussprüfung vorbereitenden Unterricht bei euch machen. Es gibt aber neben dem rein schulischen auch noch eine praktische Betätigung. Und die haben es vorher gesagt, ihr habt unter anderem eine Werkstatt, ihr schreinert und macht. Lass uns da einfach mal ein bisschen über alles das, was so bei euch praktisch gearbeitet oder getan wird, sprechen. Und fraglich, ist das eine Ausbildung oder ist es einfach eine Beschäftigungsmöglichkeit? Also was hat es damit auf sich? Was macht der, bietet ihr alles da an?
Unsere Schreinerei ist in erster Linie ein Erprobungsraum für junge Menschen. Und in zweiter, last but not least Linie, eine ganz normale Werkstatt. Es geht ja darum, dass die Jugendlichen, wenn sie bei uns pädagogisch betreut werden, auch erfahren, dass Arbeit auch Spaß machen kann, dass man sich gemeinsam über Erfolge freut, dass man auch mal einem Abgabetermin entgegenfiebert und miteinander ranklotzt und zusammen draufguckt, was müssen wir die Woche hinkriegen. Und genau diese Welt, die vielen unseren jungen Erwachsenen fremd ist und die sie bei uns kennenlernen, versuchen wir natürlich so wirklichkeitsnah wie möglich zu vermitteln. Und deshalb produzieren wir in unserer Schreinerei das Gleiche, was jede andere Schreinerei auch macht. Man kann sich seine Küche verändern lassen, auch kleinere Restaurationsarbeiten vornehmen lassen. Wir bauen Einbauschränke, wenn jetzt jemand so eine Kante irgendwo hat in seiner Wohnung, wo man sagt, ach, da wäre schön, wenn irgendwas passgenau reinpassen würde. Also das klassische Schreinerhandwerk. Dazu haben wir eben eine Schreinerin, die ein großes pädagogisches Geschick hat und auch Restauratorin ist und ein Schreiner, der ebenfalls seit vielen Jahren bei der anderen Baustelle arbeitet und auch ein halber Sozialpädagoge ist. Dazu zwei Arbeitserzieher, also ein Erzieher und eine Arbeitserzieherin, die immer wieder diese Gleichzeitigkeit von Handwerk und Pädagogik mit den jungen Erwachsenen gemeinsam machen.
Ja, also im Sinne jetzt eine Berufsausbildung ist es aber nicht, dass man bei euch im Prinzip eine Ausbildung absolviert dann, oder?
Jein. Wir haben aktuell zwei Azubis, die haben wir aber einfach, weil wir persönlich auch ausbilden können und wollen. Das ist aber nicht unser eigentlicher Auftrag. Unser eigentlicher Auftrag ist tatsächlich, junge Menschen eben zu stabilisieren, sie an eine Tagesstruktur ranzuführen, in ihnen auch eine Begeisterung zu wecken, dafür was zu tun. Das muss auch nicht zwingend ein Schreinerberuf sein. Nicht alle wollen nachher Schreiner werden. Sondern auch zu gucken, jetzt habe ich mir das angeguckt, aber das ist nichts für mich. Ich würde auch ganz gerne mal ein Praktikum woanders machen, dass wir die dann auch ganz punktuell in einzelne Praktikumsbetriebe vermitteln können und gucken dann auch, dass sie da ankommen. Also nicht, dass wir persönlich mitgehen, sondern wir sind wie so ein Backup, wenn was schief geht. Und erhalten auch mit den Praktikumsstellen Kontakt, dass wir fragen, wie läuft's, wie geht's, gibt's irgendwas, was wir unterstützen und helfen können, und machen dann auch eine Nachbereitung, wenn das Praktikum vorbei ist, mit den Jugendlichen und gucken, hat das jetzt die Wünsche und Vorstellungen getroffen oder kann man da noch mal ein bisschen nach und vielleicht noch mal was anderes ausprobieren. Das Ziel ist einfach, über die Dauer bei uns immer gefestigter zu werden in den eigenen Wünschen und im eigenen Handeln und auch im eigenen Auftreten. Das ist ja nicht damit getan, zu sagen, ach, ich könnte mir jetzt das doch vorstellen. Man muss auch eine gewisse Struktur entwickeln und eine Bewerbung schreiben können und das dann auch auf die Kette kriegen, da pünktlich zu sein und auch alles dabei zu haben und auch dann das auszustrahlen, dass man tatsächlich da auch mitmachen möchte.
Also ein sehr starker sozialer Aspekt oder auch persönlichkeitsformender Aspekt. Das Handwerkliche steht im Hintergrund. Das heißt, der Gedanke, den ich auch gerade hatte, weil ihr erwähnt hattet, man kann bei euch quasi auch irgendwie Dinge beauftragen und es wird auch in der Werkstatt was dann geschaffen, was verkauft wird. Ich meine, der Gedanke war, es kann ja nicht jeder gleich die Befähigung haben. Wenn jetzt zum Beispiel zu euch man kommt und sagt schon, macht mir ein schönes Regal oder in irgendeiner Weise was, muss ja jemand die Befähigung haben, überhaupt so im Sinne eines Schreiners was zu arbeiten. Sonst, wenn jetzt einem sagt, mach ein Regal und der hat überhaupt keine handwerkliche Kenntnis, weiß gar nicht, wie er ein Regal zuschneidern muss oder wie es und Sägen fallen muss. Ich meine, die Ausbildung zu einem Schreiner ist ja schließlich eine richtige Ausbildung, die auch dann an der Stelle Wissen und Befähigung dann irgendwo vermittelt, und vom jetzt auf nachher kann das ja keiner, der jetzt bloß mal geschwind in die Werkstatt geschickt wird und im Prinzip eigentlich aus anderen Gründen, wie gesprochen, Persönlichkeitsentwicklung vor allem machen soll.
Es geht beides. Es ist auch möglich, gar nichts mit Handwerk am Hut zu haben und trotzdem bei uns richtig zu sein. Dann haben wir eben Sozialpädagoginnen, die sich ganz gezielt darum kümmern, zu stabilisieren, zu vermitteln, Neigungen herauszuarbeiten, die völlig losgelöst sind vom handwerklichen Tun. Und für die jungen Erwachsenen, die zu uns kommen, die sagen, ach ja, ich konnte zwar noch nie irgendwas mit Holz anfangen, aber ich mach mal was, reicht das völlig aus. Man muss nichts können, wenn man kommt, das ist völlig in Ordnung. Wir haben da einen Arbeitserzieher, der in der pädagogischen Werkstatt bei uns tätig ist, der David Haidari, der macht das seit vielen, vielen Jahren und hat eine Engelsgeduld mit allen Menschen, die erstmal ganz klein anfangen. Und er ist derjenige, der von uns allen am pädagogischsten mit allen arbeitet, der wirklich Und wenn es nur ganz, ganz kleine Brötchen sind, einfach erstmal einen Zugang zu den jungen Menschen aufbaut und eben so ressourcenorientiert rangeht, dass die jungen Menschen dadurch, dass sie da auch gerne kommen dann und das, weil sie erstmal so sein lassen, wie sie sind, selbst eine Motivation zu entwickeln, sich einzubringen.
Das heißt, grundsätzlich empfiehlt er jedem erstmal zum Beispiel in die Schreinerei zu gehen und dann, wenn das nicht passt, dann gegebenenfalls ein Praktikum woanders zu machen. Vielleicht eins, das dann nicht mit handwerklichen Befähigungen zu tun hat, sondern vielleicht, was weiß ich, mit ja, Computer oder irgendwas, Büro sind in dem Sinne, also nicht Handwerk, sondern halt ja mehr so Büroaktivität.
Bei uns ist es also auch möglich im schulischen Bereich, dass wir immer wieder Praktika anbieten. Und im Indie-Haser kann man sogar, muss nicht in den Ferien sein, wo Praktika gemacht werden, sondern kann auch während der Schulzeit sein. Und da gibt es ja auch unterschiedliche, wir hatten schon beim Rechtsanwalt jemanden, die vielleicht eine kaufmännische Ausbildung dann machen möchte oder sowas. Also das ist auch möglich, da auch zu schauen, was mache ich nach dem Hauptschulabschluss dann.
Ja, nochmal zu diesem Schreiner-Thema. Wie viele Menschen habt ihr jetzt aktuell, die jetzt in der Schreinerei dann aktiv sind? Einfach um da auch ein bisschen Überblick zu schaffen. 2 Azubis, habe ich verstanden, habt ihr. Und ansonsten, wie viel schaffen das? Sind das dann auf Fulltime oder nur irgendwie Halbzeit irgendwie beschäftigt? Wie konkret, also wie viel Aktivität muss ich mir da vorstellen?
Das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Das liegt ein bisschen an der Flüchtigkeit unseres Klientels.
Ja.
Die fangen ja, die meisten beginnen bei uns in der pädagogischen Werkstatt, weil eben erstmal geguckt werden muss, wie sind die Sprachkenntnisse, sind die, wo liegen die größten Ressourcen, an die wir anknüpfen können, sind die schulfähig, brauchen sie einen Schulabschluss, brauchen sie vielleicht gar keinen, haben sie den schon oder was auch immer, ist überhaupt eine Bereitschaft da, sich auf eine Schule einzulassen. Und das startet in der pädagogischen Werkstatt, in der auch viel mit Holz gearbeitet wird, aber nicht so groß wie unten in der Schreinerei. Das sind dann eher, dass unterschiedliche Nistkästen gebaut werden für eben so starren Nistkästen oder für Eichhörnchen, Kobel, die gebaut werden. Und was haben wir noch? Fledermaus-Nistkästen, Insektenhotels, alles Mögliche.
Weihnachtliche Geschenke auch, genau. Weihnachtliche Sachen für den Christkindlmarkt oder sowas. Oder wenn jemand ein Geschenk machen möchte, werden also solche Sachen auch gebastelt.
Also Sachen, die von der handwerklichen Befähigung nicht ganz so viel voraussetzen, die man schnell ohne Komplexität machen kann, die aber vielleicht auch ein Erfolgserlebnis bieten, wenn man dann irgendwo sowas erreicht hat. Das heißt, hier bei diesen pädagogischen Betrachtungen geht es darum, erstmal auch den Menschen vielleicht kennenzulernen, seine Eigenarten, seine Befähigungen, seine vielleicht, was kann er nicht, herauszuarbeiten und dann gemeinsam mit dem, mit der Person zu entscheiden, du machst jetzt hier Schreinerei beispielsweise in-house, oder du gehst in ein Unternehmen, das woanders mit was anderem, was weiß ich, vielleicht auch mal ein Maler oder vielleicht mal einen Elektriker oder vielleicht mal auch ein Büro oder was weiß ich, sonst irgendeine Tätigkeit.
Über das gemeinsame Arbeiten und gemeinsame Werken an einem Vogelhäuschen ist es dann auch möglich, in ein Gespräch zu kommen, ohne dass es so diesen ganz klassischen pädagogischen Ansatz hat, einer sitzt da, einer gegenüber und einer muss was erklären und der andere fragt, sondern es ist eher so ein gemeinsames, wir tun was und sprechen über uns. Und das ist eine ganz andere Form, um nochmal einen Zugang für die jungen Leute zu bekommen. Die merken manchmal gar nicht, dass das ein pädagogisches Gespräch war, weil das so in das Handeln eingebettet ist. Und das ist gut so. Da ist auch tatsächlich, das ist unser Ansatz, der da dahinter ist. Und es lassen sich eben in diesen kleinen Tätigkeiten so viele Dinge abbilden, wo wir dann erkennen, wie ist jemand in der Lage, eine Arbeitsanweisung aufzunehmen und auch umzusetzen? Wie ist jemand in der Lage, mit mehreren Leuten gleichzeitig in einem Raum zu sein? Wie kann eine vielleicht kommunizieren oder kriegt sie nasse Hände, weil sie irgendwie Angst vor anderen Menschen hat? Dann sind sprachliche Qualitäten, wie weit wird das überhaupt verstanden? Oder mathematische Qualitäten, wenn da Dachpappe auf die Dächer drauf muss, damit die Häuschen länger halten, das auszumessen, zuzuschneiden. Also da geht es oft gar nicht so sehr nur um im ersten Schritt, um eine handwerkliche Befähigung, sondern eigentlich eher, um gemeinsam auszuloten, wo sind Stärken, ja, wo sind Schwächen.
Verstanden. Bevor wir Musik spielen, nochmal die Frage, wie seid ihr überhaupt bezüglich Jungs, Mädels und Diversität vielleicht irgendwo aufgestellt? Also sind Jungs und Mädels da gleich stark repräsentiert oder, ja?
Das ist tatsächlich, Fragen, ja. Was sich im Laufe der Jahre verändert hat. Also früher waren wir eher jungslastig, mhm, und das hat sich so ein bisschen verschoben, dass der Mädchenanteil viel größer wird. Das ist aber wiederum eine Besonderheit, wie ich gemerkt habe, mit anderen Einrichtungen der Jugendberufshilfe, dass wir sehr viele Mädchen haben. Mhm. Finde ich auch spannend, dass die auch sich davon nicht abschrecken lassen, so dass wir mit Holz arbeiten.
Es gibt nicht nur die Schreinerei, habe ich verstanden, sondern auch noch andere Sachen, die ihr im Angebot sozusagen habt, was ihr noch so macht. Sprechen wir doch darüber, was es noch entsprechend Wichtiges bei euch gibt.
Genau, wir haben jetzt ganz, ganz frisch seit Januar 23 ein neues Projekt, das heißt Erreichen, Halten, Stärken. Und wir nennen es im Allgemeinen nur EHS. Wir sind ein Verein der Akronyme, wir kürzen alles ab.
Genau. Ja.
Und das ist eben, hat seinen Schwerpunkt nochmal ganz, ganz deutlich auf der Berufsorientierung und auch der Begleitung in Ausbildung und auch der Begleitung während einer Ausbildung noch, weil die ersten Monate innerhalb einer Ausbildung, gerade für junge Erwachsene und Jugendliche, die jetzt nicht ganz so vertraut von 9 to 5 sind, dass wir da einfach den Kontakt noch halten und die über den Start ins Berufsleben hinaus auch noch nachbetreuen können.
Ja, werkstattmäßig, ihr habt vorhin noch ein paar andere Dinge genannt, das war neben einer Schreinerei, das waren noch ein paar andere Gerätschaften, die ihr habt. Was war das noch alles, was ihr dann noch irgendwo...
Wir haben unterschiedliche Projekte und jetzt ja, für das Jahr 23 auch nochmal Nachhaltigkeit und die Themen BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, mhm, wo wir erstmal wir untereinander Mitarbeitenden uns überlegen, wie wir tatsächlich selbst auch den Zielen besser nachkommen können. Und im Nachgang dann auch mit unseren Teilnehmenden ins Gespräch gehen und gucken, wie die möglichst selbst an ihren eigenen BNE-Zielen arbeiten können, um das für sich selbst rauszuarbeiten, dass wir nicht sagen, hey, mach mal das, trenn mal hier oder mach sonst was, sondern in dem Moment, wo die Jugendlichen sich das selbst erarbeiten, was für sie aus ihrer Sicht raus an diesen 17 Zielen ausgerichtet ist, umweltkonformes Verhalten ist, das auch leichter in ihren Alltag adaptieren können.
17 Ziele, sagtest du gerade, was betrifft?
Diese Ziele für nachhaltige Entwicklung.
Ah ja, okay, ja, das heißt in die Richtung. Mhm. Nee, aber war nicht davor auch an Gerätschaften noch, was ihr noch sonst praktisch irgendwie den Leuten anbietet, oder? Das war ja nicht nur Schreinerei. Ich meine, bei der Einführung habt ihr gesagt, dass ihr noch das ein oder andere mehr auch an Möglichkeiten irgendwo habt. Oder ist es echt nur das Holzbearbeitung dann?
Wir können in Anteilen auch Metallbearbeitung anbieten. Da haben wir eben auch alle Materialien da und auch immer wieder kleinere Projekte im Metallbereich. Wir können auch tatsächlich kreatives Gestalten und Upcycling-Ideen entwickeln, das gemeinsam mit den Teilnehmern. Das ist wirklich nicht auf Holz beschränkt. Wir haben ja zwei unterschiedliche Sparten. Die eine ist das Witzwege in Zukunft. Das ist das Projekt, das sich eher Richtung Bildung und Entwicklung der jungen Menschen fokussiert. Und da sind wirklich alle Möglichkeiten drin. Und das andere ist eben das Neue, das IHS, das ganz stark auf diese Berufsorientierung aus ist. Und das ist dann schon fester mit Holz verknüpft.
Mhm. Ja, Holz ist irgendwo gerade eben aus pädagogischer Sicht was gut geeignet ist dann, oder? Weil ihr gerade Holzbearbeitung habt, jetzt nicht irgendwo Töpfern, Tonbearbeitung oder Metallverarbeitung mit, so wie in der Lehrwerkstatt, wo Mechaniker dann einfach das Feilen lernt und mechanische Befähigungen drehen, fräsen, vielleicht auch noch. Gerade Holz ist irgendwie aus pädagogischer Sicht besonders geeignet, oder?
Ja, ist ein guter Werkstoff, der sich dafür eignet. Das lässt sich relativ einfach und relativ ungefährlich im Vergleich zu anderen Dingen bearbeiten. Und jeder kennt es, jeder hat es schon mal in der Hand. Das hat haptisch auch eine wunderschöne Qualität. Und es ist auch möglich, wirklich gute Dinge, die auch wieder diesen Nachhaltigkeitsaspekt aufgreifen, mit den Nistkästen zu selbst zu produzieren, dieses, ich bin selbstwirksam, ich tue irgendwas, was echt einen Sinn macht. Das ist relativ einfach zu transportieren über das Holz.
Mhm, prima. Habt ihr so ein bisschen einen Überblick, wie viele Menschen so insgesamt über die 40 Jahre schon bei euch waren? Also wie viele da durchgelaufen sind? So ein bisschen auch noch einen Überblick, was aus dem einen oder anderen vielleicht geworden ist? Oder ist das, weil es vor eurer Zeit ist, ein bisschen schwierig?
Also im Schulbereich sind es ungefähr 350 Schüler und Schülerinnen, die im Haser-Bereich, also im Hauptschulbereich, wo mehr ältere Jugendliche sind, also ab 18 sind, durchgelaufen, wie es so schön heißt. Und im Indie-Haser sind es bis jetzt, weil der ja erst 2011 gegründet worden ist, sind es ungefähr 110 Schüler und Schülerinnen, die bis jetzt angedockt sind. Und man kann sagen, dass also viele besuchen uns heute noch, die den Hauptschulabschluss vor Jahren schon gemacht haben, bringen schon die nächste Generation mit, oft Babys oder sonst irgendjemand, stellen es uns vor. Das ist recht schön. Und einige, also über 10 sind es, ungefähr 12, 13 müssten es sein, die vom Schulverweigerer tatsächlich bis zum Abitur gegangen sind. Und ich glaube, eine studiert sogar. Da verliert man sich natürlich dann ein bisschen aus den Augen. Aber wie gesagt, die kommen immer noch vorbei und besuchen ein. Und es ist immer wieder schön, ehemalige Schüler zu sehen.
Was ja dann ein Erfolgserlebnis ist und eure Aktivitäten ja dann auch bestätigt. Und ja, wenn einer aus dem Verweigerer, wie er sagt, dann habe ich ins Abitur dann erschafft, dann ist das ja schon eine große Wandlung. Ja. Also super. Gibt's in Bezug auf 2023 irgendwelche wichtigen Termine? Sowieso, genau, fällt mir gerade ein, man sollte eure Website mal sagen. Da kann man das, was wir gesprochen haben und sprechen, vielleicht auch noch mal ein bisschen nachlesen, nachschauen. Ihr habt doch bestimmt auch im Internet eine Website, ein URL oder Social Media, wo man euch findet. Dann sagen wir das doch hier einfach mal.
Genau, wir haben eben eine Webseite, wir haben Insta, wir haben Facebook, wir haben vieles. Genau.
Also suchen andere Baustellen, dann findet man euch, oder?
Ja, genau, andere Baustelle Ulm.
Okay, ja, das war gerade noch der Punkt, der mir gerade eben einfiel. Aber eigentlich wollte ich gerade fragen, gibt es jetzt für das Jahr 2023 irgendwie Termine, die man sich merken muss? Vielleicht auch mal, zum Beispiel sowas wie ein Tag der offenen Tür oder sowas. Also ich stelle mir gerade vor, es hören uns jetzt Leute, die sagen, das täte mich ja schon mal ein bisschen interessieren. Ich habe oder fühle mich angesprochen, habe noch keinen Ausbildungsplatz oder habe pädagogisch irgendwie Nachsteuerbedarf, fühle mich nicht, was weiß ich, für Berufsleben fit, aus irgendwelchen Gründen, muss erst quasi mich selber zu finden, auf die Beine kommen, ja, irgendwie so. Kann man dann einfach bei euch vorbeikommen? Gibt es einen Tag der offenen Tür? Gibt es eine Sprechstunde oder irgend sowas? Wie kann derjenige, der uns jetzt zuhört und vielleicht Interesse hat, mal an euch, mit euch in Kontakt zu kommen, wie kann der das tun?
Bei uns ist immer Tag der offenen Tür.
Okay.
Ja. Das ist auch das Kennzeichen unserer Einrichtung. Das bei uns, man braucht keinen Termin, man braucht keine Wartezeiten oder sonst was. Man kann einfach kommen zu den üblichen Bürozeiten und sich das Ganze angucken. Natürlich, wenn jetzt jemand von einem anderen Jugendhilfeträger oder so einen Termin möchte und ein spezielles Gespräch, macht Sinn, vorher anzurufen. Aber auch immer wieder, wenn ich Projekte präsentiere, sage ich, wir sind da, wir sind vor Ort und wir nehmen uns auch gerne die Zeit, die Einrichtung mal anzugucken. Das ist schon ein Ereignis, bei uns einmal durch die Hallen zu gehen, weil es eben diese Mischung aus heimelig, schreinerig, Büro und Balken und einfach, es ist ein schönes Gebäude. Mhm. Und auch eine gute Atmosphäre, dass sich alle auch die Zeit nehmen können, weil wir, wenn wir eins vermeiden wollen, ist es natürlich Hektik und auch so Druck. Also wir versuchen tatsächlich über Niederschwelligkeit und Motivation allen zu ermöglichen, bei uns mitzumachen.
Mhm. Gibt es noch sonst irgendwo Kriterien, die jemand wissen muss, der sich bei euch meldet, oder Ausschlusskriterium, dass jemand aus irgendwelchen Gründen nicht mitmachen kann? Oder kann im Prinzip sich wirklich jeder an euch wenden?
Ja, wir haben keine Ausschlusskriterien, würden aber sagen, wenn jetzt eine Suchterkrankung so hoch ist bei einem jungen Menschen, dass überhaupt kein regelmäßiger Besuch da sein kann, muss man vielleicht manchmal vorher gucken, dass man vielleicht was anderes erst bearbeitet. Aber dann heißt das nicht, dass die bei uns nicht sein dürfen, sondern dass man vielleicht erstmal irgendwo anders hin vermittelt oder mit Kooperationspartnern zusammenarbeitet, um eine Vorstabilisierung hinzukriegen. Und sollten natürlich alle nicht älter wie 26 sein.
Mhm, ja. Und gegebenenfalls kann auch, wie gesagt, dann, oder arbeitet ihr mit anderen, also Arbeits- oder Agentur und so weiter zusammen, kann auch auf diesem Wege dann irgendwo eine Verbindung hergestellt werden.
Genau, alles. Jugendamt, Jobcenter, Arbeitsagentur.
Ja. Mhm. Prima. Ich denke, wir haben das Wichtigste dann transportiert. Wir haben tatsächlich schon wieder 16, 9, 15, 30 Sekunden. Das heißt, diese Plattform ist auch schon wieder für heute dann durch. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr heute da wart. Moderation Michael Trost. Meine Gäste, ihr sagt mal kurz Namen, waren
Marion Kalukerinos
und Claudia Clemens.
Wir sagen gemeinsam Tschüss, macht's gut. Das war die Plattform für heute. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/